Blue Economy, zu Deutsch blaue Wirtschaft, ist heute unser Thema. Management-Experte Peter Drucker sagte bereits voraus, Aquakultur, nicht das Internet, ist das meistversprechendste Investment des 21. Jahrhunderts. Der WWF taxierte die Vermögenswerte der Blue Economy auf 24,2 Billionen US-Dollar. Davon entfallen 6,9 Billionen US-Dollar auf direkte Leistungen, etwa aus der Seefischerei, und 17,3 Billionen US-Dollar auf indirekte Leistungen, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Schifffahrtswegen. Die wirtschaftliche Wertschöpfung der Blue Economy könnte demnach mindestens 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr betragen. Wäre sie eine eigene Volkswirtschaft, so stünde sie in Bezug auf ihre Größe weltweit an achter Stelle. Ein also hochinteressantes und spannendes Thema. Herzlich willkommen zu unserem Fonds im Fokus mit dem Thema The Blue Revolution, die Bedeutung der Ozeane. Dazu haben wir heute gleich zwei Gäste von Bonafide. Christoph Baldecker ist Fondsmanager und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Blue Economy. Er ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Ein herzliches Grüß Gott nach St. Gallen.
Hallo, ein herzliches Grüß Gott zurück.
Eigens aus der Schweiz angereist ist Marco Bärweger, Geschäftsführer von Bonafide. Grüß Gott, Herr Bärweger.
Hallo.
Das Interview mit den beiden führt Katharina Erhardt, Senior Analystin bei Fonds Consult Research. Ein herzliches Willkommen hier im Studio in München.
Hallo, Michael.
Hiermit darf ich an dich übergeben. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch.
Ja, vielen Dank, Michael. Da steckte ja schon einiges drin. Bevor wir tiefer in das Thema Investmentmöglichkeiten der Ozeane eintauchen, auch von meiner Seite nochmal Hallo nach St. Gallen. Hallo, Herr Baldecker.
Hallo, Frau Erhardt.
Ich würde Sie jetzt gerne so anmoderieren, dass Sie ja der älteste Fischfarmfonds im deutschsprachigen Raum sind, der investierbar ist. Aber man könnte auch sagen, Sie sind seit 10 Jahren der Einzige, der dieses Thema wirklich investierbar gemacht hat. Und wenn wir uns die Peer Group Aquakultur und Fischfarmen angucken, da gibt es nur den Ihrigen Fonds. Herr Baldecker, wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, das ist eine interessante Frage und da kann ich Ihnen eigentlich eine ganz kurze und lustige Antwort geben. Ursprünglich kam mir die Idee beim Fischen, als ich wirklich mitten in einem Schweizer Bergbach gestanden bin und nach Bachforellen gefangen habe. Natürlich hat das eine längere Vorgeschichte. Wie Sie ja wissen, komme ich ursprünglich aus dem Investmentbanking, habe da in der Jahrtausendwende die Segel gestrichen, habe die Welt bereist und bin dann über 7, 8 Ecken in Südamerika gelandet, wo ich einem Schweizer Bauern geholfen habe, eine Rinderfarm in eine Fischfarm umzuwandeln. Und als ich dann wieder in der Schweiz war, ist mir eben das passiert beim Fischen und dann habe ich Leute gesucht, die an diese Idee geglaubt haben, weil zu dieser Zeit, vor über 10 Jahren, hat natürlich niemand an Klimafußabdruck, ökologischer Fußabdruck, gesundes Essen gedacht. Und da waren wir eigentlich extrem früh zu dieser Zeit. Und ich glaube ja, heute nach 10 Jahren stehen wir erst am Anfang.
Also die Idee ist Ihnen auf einer Weltreise beim Backpacking gekommen, ja, verbunden mit dem, dass Sie schon immer eine Leidenschaft fürs Fischen hatten. Jetzt die Frage, die Idee, das ist das eine. Wie haben Sie sich Expertise darin aufgebaut?
Ja, das ist natürlich auch spannend. Also ich bin ja ein kleiner Fischer, seit ich ein kleiner Junge bin. Also ich habe hier eine eigene Fischpacht in der Schweiz. Ich habe aber auch die Ausbildung gemacht an der Universität in Winterthur zum Fischwirt. Und natürlich durch die vielen Reisen, die Aquakulturen überall auf der Welt besucht habe, in Chile, in Malaysia, in Norwegen, auf der ganzen Welt kann man sich eben vor Ort auch das Know-how holen und man versteht dann auch die verschiedenen Gegebenheiten vor Ort viel besser.
Also wirklich tiefe qualitative Analyse, wirklich sich die Investments vor Ort angucken. Erfahrung dabei, Bauern zu helfen, aus einer Rinderzucht eine Fischfarm zu machen, was, glaube ich, für den CO2-Fußabdruck auch viel, viel sinnvoller und viel nachhaltiger ist. Eine letzte Frage an Sie. Ihre Branche, Ihr Sektor war ja jetzt in den letzten 2 Jahren keiner der Corona-Gewinner. Mit einem Produkt, Lachs, Fisch, was hauptsächlich die Abnehmer über Hotels und Restaurants findet. Jetzt sind Sie aber trotzdem einen ungewöhnlichen Weg gegangen und haben gerade deswegen oder auch trotzdem in Ihre Firma investiert?
Ich bin immer jemand gewesen, der gerne antizyklisch und gegen den Strom schwimmt. Also wir haben eigentlich in der Krise investiert. Wir haben 5 junge, neue Talente eingestellt in unsere Firma, weil wir einfach auch sehen, dass die jungen Leute heute, vor allem auch im Thema Nachhaltigkeit, aber auch Thema Regulation, das viel besser leben als wir alten Haudegen. Und dann ist es eben wichtig, dass diese junge Generation auch ein Sprachrohr ist in der Geschäftsleitung und das dann eben auch lebt, wie wir es gerne wünschen. Und da ist es eben auch wichtig, abgeben zu können und neuen Leuten, talentierten Leuten zu vertrauen und so weiterzumachen.
Das ist ja ein Schritt, der fällt vielen Gründern und auch Firmeninhaber sehr schwer. So dieser kleine Schritt zurück, abgeben, loslassen, die nächste Generation aufbauen. Und von dem her freut es mich besonders, dass auch Marco Bärweger hier ist, Teil der jüngeren, neueren Generation. Und bevor wir mit ihm gemeinsam tiefer in die Ozeane eintauchen, Herr Baldecker, an Sie vielen Dank, dass Sie sich dazu geschalten haben. Und bis bald.
Sehr gerne, bis bald.
Ja, dann freue ich mich, dass wir jetzt auch die jüngere Generation von Bonafide kennenlernen dürfen, zumindest ein Teil davon. Herr Bärweger, Sie haben sich vor 2 Jahren entschieden, von einer klassischen Karriere bei einer Bank rauszugehen, um Bonafide beizutreten. Das ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Wie kam es denn dazu?
Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir ist persönlich mit dem Portfolio-Manager befreundet. Der hat ihr gesagt, dass eine Stelle ausgeschrieben ist. Sie selbst ist gerade auf Weltreise gegangen, hatte keine Zeit dort und hat gesagt, geh doch mal vorbei. Und so bin ich mal vorbeigegangen und so ist das Ganze eigentlich vor 2 Jahren entstanden.
Weltreisen scheint irgendwie so ein ganz wichtiges Thema bei Bonafide zu sein. Herr Baldecker hat ja gerade auch von seiner erzählt. Aber was ist es denn, was Sie thematisch so an dem Thema begeistert hat?
Ehrlich gesagt habe ich am Anfang noch nicht viel gewusst über das Thema. Aber man kommt sehr schnell rein und dann sieht man, dass es nicht nur Lachs und Norwegen ist, was wir kennen aus dem Supermarkt, sondern es ist die ganze Wertschöpfungskette, das heißt vom Hersteller der Gehege über den, der das Futtermittel macht, den dann wirklich den Fisch in den Aquakulturen groß züchtet, bis hin, der den ihn weiterverarbeitet, verkauft, bis hin, ich sage mal, zum Sushi-Restaurant in Japan, das dann den Endkonsumenten bedient und auch die ganze Logistik. Das ist sehr spannend und auch die verschiedenen Arten, die es gibt. Es gibt tausende verschiedene Fischspezien. Es gibt aber auch andere Themen, wie zum Beispiel Algen, die man pflanzen kann und dann auch für den menschlichen Konsum verwenden kann. Das ist in Asien sehr beliebt, hier in Europa, in Deutschland noch eher weniger, aber es kommt auch mit dem Gesundheitstrend immer mehr auf die Teller hier in Europa.
Also Sie investieren in die gesamte Wertschöpfungskette und gucken sich da auch alles an, was dazugehört, rund ums Thema Fisch.
Genau, ja. Ich sage mal, die klassischen Fischproduzenten sind bei uns ungefähr 30%. Sonst sind es eben vorgelagerte Prozesse wie die Futtermittelhersteller, dann auch nachgelagerte Prozesse, zum Beispiel die Unternehmen, die die Abfälle verwerten. Das ist der Kopf des Fisches, zum Beispiel die Knochen, die wir selbst, wir wollen nur das Filet auf dem Teller. Früher hat man das zurück ins Meer geworfen, ist natürlich aus Nachhaltigkeitssicht auch nicht gut. Mittlerweile kann man das wieder weiterverwenden für Futtermittel oder heutzutage sogar schon für Gesundheitsprodukte, für den menschlichen Konsum.
Nachhaltigkeit, höre ich raus, ist auch ein großes Thema für Sie. Auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, naja, Überfischung der Weltmeere, Verschmutzung der Weltmeere, inwieweit kann denn sowas dazu beitragen, solche Probleme zu adressieren? Aber ich erinnere mich auch, dass Herr Baldecker mal gesagt hat, ESG reicht uns nicht, wir wollen mehr. Also es ist wirklich in Ihrer DNA drin und Sie leben das Thema auch bei den Investments.
Absolut. Ich glaube, wir wollen auch, dass sich die Leute eine eigene Meinung bilden wollen und sich nicht auf Ratings abstützen. Grundsätzlich kann gesagt werden, jede Nahrungsmittelproduktion hinterlässt einen Fußabdruck. Aber 70% oder über 70% der Welt besteht aus Meeren. Und nur 2% von der Nahrung, die wir zu uns nehmen, kommt aus diesen Meeren. Und wir glauben einfach, dass dort noch sehr viel Potenzial liegt. Gleichzeitig, wenn man das zum Beispiel mit rotem Fleisch vergleicht, hat es einfach einen deutlich kleineren CO2-Fußabdruck. Der Fisch benötigt weniger Futtermittel, bis er wächst und so weiter. Und deshalb glauben wir einfach, dass dort noch sehr viel Potenzial liegt. Ich weiß aber auch, uns ist auch bewusst, dass man die Leute ein bisschen, ihnen etwas auch beibringen muss, weil vor 10 Jahren war vieles noch schlecht in den Aquakulturen, Stichwort Antibiotika, Fischausbrüche, Einflüsse auf die Natur. Aber diese Industrie ist noch so jung, die lernt sehr schnell und mittlerweile haben wir sehr starke Fortschritte gemacht. Wie Herr Waldecker gesagt hat, sehe auch ich es so, dass wir immer noch am Anfang stehen und da noch sehr, sehr viel kommen wird in den kommenden Jahren.
Sie haben sich ja auch Teilzielen der SDGs verschrieben und gehen die aktiv an?
Das sind auch verschiedene Themen. Einerseits sicher das Klassische für uns ist Leben unter Wasser. Das ist ein Ziel, das von den Regierungen noch sehr vernachlässigt wird, sage ich mal, weil es einfach sehr schwierig ist. Die Regierungen wissen noch nicht, was machen. Aber für uns ist zum Beispiel auch das Ziel Nummer 2, Zero Hunger, sehr wichtig. Weil Fisch, wir kennen es eher als Premiumprodukt, als teures Lebensmittel, aber zum Beispiel in vielen asiatischen Bereichen ist das Grundnahrungsmittel und bietet auch Jobs für die Bevölkerung dort, dass sie sich selbst auch Nahrungsmittel leisten können, dass sie sich auch weiterentwickeln können und auf der anderen Seite natürlich auch die nachhaltige Produktion bei den Unternehmen direkt und das, was auch immer mehr kommt, der nachhaltige Konsum dann beim Konsument. Bisher hat man von Vegetarier gesprochen, jetzt gibt es sozusagen schon die Klimatarier, die auch bei ihrer Ernährung auf den CO2-Fußabdruck schauen und dort vor kurzem in einer Schweizer Zeitung war auch ein Artikel. Was uns natürlich sehr gefreut hat auf dem Bild war Gemüse und nebendran noch der Lachs. Also von dem her kommt das immer mehr, dass man auch erkennt, dass das ein nachhaltiges Lebensmittel ist. Und wir müssen immer mehr Menschen ernähren. Deshalb ist das ein sehr, sehr spannendes Thema.
Also Fisch als das proteinreiche Lebensmittel mit eigentlich dem geringsten CO2-Abdruck.
Genau, ja, das kann man so sagen.
Und doch haben wir ja so das Thema Überfischung der Weltmeere. Also ist es da wirklich nachhaltig zu sagen, wir versuchen diesen Trend auszubauen und zu verstärken, was Sie auch mit Ihren Investments tun?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Punkte. Einerseits sind es die Aquakulturen, die den Fisch züchten. Auch das hinterlässt einen Fußabdruck. Aber mittlerweile kann man die Futtermittel so herstellen, dass der Fisch sozusagen ein Vegetarier wird. Das heißt, man muss nicht mehr Fische fischen, um die Fische zu ernähren oder nur noch zu einem kleinen Teil. Und das sind Fische, die man sowieso nicht für die Ernährung braucht oder die es im Überschuss hat. Auf der anderen Seite ist es sicher die Regulation, die sehr wichtig ist, dass wir die Weltmeere mehr schützen, dass alle Länder dahinter stehen, dass der illegale Fischfang verhindert wird. Aber dort ist auch ganz klar eine Unterscheidung. Wir investieren in Unternehmen, die klar reguliert sind, die auch nichts mit solchen Themen wie Überfischung, Walfang etc. zu tun haben. Und die selbst haben auch ein riesiges Interesse daran, dass dieser illegale Fischfang verhindert wird, weil schlussendlich können sie auch nur Geld verdienen, sofern es den Meeren gut geht und sich die Meere auch wieder erholen.
Also wir reden hier nicht von großen Treibnetzen, sondern wir reden wirklich von gezielter Aquakultur. Und ich glaube, es gibt heute sogar schon Bestrebungen, dass man das Ganze offshore, also wirklich auf dem freien Meer auch anlegen kann.
Dieser Trend geht dahin, dass man entweder den Fisch auf das Land nimmt und ihn an Land züchtet oder wieder zurück weit raus geht und ihn sozusagen in seiner natürlichen Lebensform züchtet. Wir sind eher Fan von der zweiten Variante, dass man ihn wieder rausnimmt, weil eben der Platz an Land ist beschränkt. Das braucht auch wieder viel Energie, diese Anlagen zu betreiben. Zum Beispiel ein Unternehmen, Salmar, hat jetzt ein Projekt, wo sie wirklich weit draußen eine Riesenanlage, das kann man sich ein bisschen wie eine Bohrinsel vorstellen, einfach, dass man dort Fische züchtet. Und die sind jetzt mittlerweile auch schon erfolgreich. Und an den Küsten, die traditionellen Züchter, die können nicht einfach immer weiter wachsen, weil es hat einen Fußabdruck, es gibt eine Regulation und diese Lizenzen sind mittlerweile fast vollständig vergeben. Das heißt, dort ist das Angebot, das Wachstum stark beschränkt, aber die Nachfrage sieht man, die steigt alle jährlich sehr, sehr stark an. Und von dem her braucht es neue Varianten, es ist auch sehr viel Technologie im Spiel und deshalb glauben wir auch eben, dass das sozusagen das Zeitalter der Fische wird und wir dort davon wir und unsere Investoren profitieren können.
Ja, vielen Dank für das Beispiel Salma, ja, ein Unternehmen, das bei Ihnen im Fonds enthalten ist. Sowas macht ja auch immer greifbar und lebendig, was da wirklich drin ist. Können Sie uns mal noch ein zweites Unternehmensbeispiel aus dem Fonds geben, vielleicht aus einem anderen Bereich?
Ja, sehr gerne. Also etwas, das ich vorhin schon angesprochen habe, ein kleines Unternehmen aus Norwegen. Die nehmen eigentlich die Fischabfälle von den klassischen Produzenten und machen aus diesen Fischabfällen Calciumtabletten, Magnesium und forschen auch an Medizin sozusagen. Also dann sind wir schon im Biotechnologiebereich tätig. Und das ist sehr, sehr spannend. Die haben mittlerweile auch schon Approvals bekommen, dass diese Produkte eine gute Wirkung haben auf den Menschen, eine Gesundheitswirkung haben auf den Menschen. Und wir glauben einfach, dass das auch die Zukunft ist. Und wenn wir wieder zum Thema Nachhaltigkeit gehen, was gibt es Besseres, als wenn wir Abfallprodukte schlussendlich wieder verwenden können, um etwas Neues herzustellen. Und eben wie ich gesagt habe, uns freut es sehr, wenn sich die Leute ein eigenes Bild machen können. Und das kann jeder selbst beurteilen, aber aus meiner Sicht ist das wirklich etwas sehr Nachhaltiges.
Was brauche ich denn als Unternehmen, um mich für Sie zu qualifizieren? Also was sind so Kriterien, die Sie anlegen und wie finden Sie solche Ideen überhaupt?
Also grundsätzlich investieren wir nur in börsenkotierte Unternehmen für unsere Fonds. Das ist mal das Grundkriterium. Dann haben wir gewisse Kriterien, was die Liquidität anbelangt und auch was die Märkte anbelangt. Grundsätzlich sagen wir sind global tätig, das heißt von Europa, Norwegen, wo sehr bekannt ist für die Fischerei, aber auch im asiatischen Bereich bis nach Chile oder nach Australien. Das Spannende ist, es gibt überall verschiedene Arten, die dort gezüchtet werden, weil die verschiedene Bedingungen brauchen. Man kann nicht einfach einen Fisch irgendwo anders hinnehmen und der kann dort überleben. Das ist sehr spannend und hilft uns sicher auch mit unserem aktiven Management, wenn wir zum Beispiel in Chile Probleme sehen. Letztes Jahr hat es dort politische Unsicherheiten gegeben, sage ich mal, mit den Wahlen, die dort stattfanden. Dann konnten wir eher die Allokation nach Norwegen nehmen im Lachsbereich. Mittlerweile haben wir das wieder eher nach Chile gelegt, weil die norwegischen Unternehmen sehr gut sich entwickelt haben und wir jetzt in Chile wieder mehr Potenzial sehen. Das ist sicher auch das Spannende, die gesamte Wertschöpfungskette und gleichzeitig auch international tätig.
Wenn wir uns das Portfolio mal von oben als Ganzes betrachten, ich glaube, die Bewertungen sind momentan sehr günstig. Vor allem, also mit sich selbst betrachtet, aber vor allem auch, wenn wir natürlich gerade andere sehr, sehr stark gelaufene Sektoren wie Technologie und so weiter uns angucken.
Wenn wir das vergleichen, wir sind eigentlich in einem Wachstumsmarkt tätig. Trotzdem sind die Unternehmen in den letzten Jahren tendenziell noch günstiger geworden. Wir haben momentan ein KGV von knapp 16, wenn man das vergleicht mit einem MSCI World bei 25, geschweige denn von diesen ganzen Technologietiteln, die noch viel höher bewertet sind. Und deshalb sagen wir immer, bei uns findet man etwas Einzigartiges. Wir sind im Deep-Value-Bereich tätig. Die Unternehmen generieren Cashflow, haben stabile Bilanzen, aber auf der anderen Seite sind sie in einem Wachstumsmarkt tätig, wo sehr, sehr viel noch geschehen wird in den nächsten Jahren.
Also ein Value-Fonds auf der einen Seite mit doch ordentlichen Wachstumsaussichten auf der anderen. Das ist ja eigentlich das, was sich jeder Investor wünscht.
Genau, und auch stetige Renditenentwicklung ist uns sehr wichtig. Es nützt den Investoren nichts, wenn wir in einem Jahr plus 20% machen und im nächsten Jahr wieder minus 20%. Wenn man unsere Performance mal anschaut, dann sieht der Chart sozusagen langweilig aus, weil wir einfach stetig positive Renditen erwirtschaften. Durchschnittlich in den letzten 10 Jahren konnten wir rund 10% erwirtschaften. Aber eben, wir sehen, dass wir erst jetzt am Anfang stehen und noch vieles möglich ist, auch in den nächsten paar Jahren.
Jetzt war ja letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Börsenjahr. Ihr Fonds ist da aber eigentlich ein bisschen zurückgeblieben. Woran lag's?
Letztes und auch vorletztes Jahr, müssen wir zugestehen, haben wir nicht die Performance geliefert, die wir gern hätten. Einerseits hat das sicher mit der Corona-Pandemie zu tun, weil Fisch ist trotzdem ein Lebensmittel, das auch sehr stark in Restaurants, in Hotels, im Catering-Bereich eingesetzt wird. Wer hätte gedacht, dass das alles geschlossen wird plötzlich? Die Unternehmen mussten ihre Lieferketten anpassen, um alles in den Retail zu verkaufen. Die Flugzeuge waren am Boden, das heißt, der Fisch kam nicht mehr von Norwegen in die USA. Sie mussten alles in Europa verkaufen. Es ist einfach sehr, sehr viel passiert. Trotzdem ist es für uns schön zu sehen, dass die Unternehmen trotzdem Cashflow generieren können. Sie sind stabil aufgebaut. Die letzten 2 Jahre waren enttäuschend, aber ich sage es immer so, wir stehen jetzt wieder am gleichen Ort wie vor der Pandemie. Aber gleichzeitig haben sich die Unternehmen sehr, sehr stark weiterentwickelt, haben weiter investiert und sogar noch ihre Absatzkanäle diversifizieren können.
Und eine gute Nachricht für Anleger, ich meine mich zu erinnern, der Fonds war ja auch lange geschlossen für Neugelder und der ist jetzt auch wieder offen. Also man kann wieder investieren. Wie groß ist der Fonds ungefähr?
Also unser Flagship-Fonds, der Bonafide Global Fish Fonds, hat rund 250 Millionen. Wir haben früher den mal geschlossen, genau auch um diese Zahl herum. Und haben ein Soft-Closing gemacht, weil wir einfach gesehen haben, wir können nicht unendlich wachsen, weil es ist irgendwo trotzdem ein beschränkter Sektor. Und wir wollen auch wirklich nur Titel, die im Sektor drin sind und nicht dann irgendwelche andere Titel reinnehmen müssen aufgrund der Größe des Fonds. Jetzt haben sich einfach in den letzten Jahren mehr Unternehmen entwickelt oder mehr Unternehmen gehen in diesen Sektor. Und von dem her sehen wir jetzt, dass etwa 500 Millionen möglich sind. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, dass wir ihn wieder offen machen für alle Investoren. Ja, weil einfach die Kapazität lässt es wieder zu momentan.
Und letzte Frage von meiner Seite. Wie ist so der Ausblick für die nächsten 2, 3 Jahre? Was würden Sie sagen?
Ja, wir freuen uns sehr auf die nächsten Jahre. Wir hatten jetzt 2 schwierige Jahre. Aber wir sehen einfach, eben der Sektor ist sehr stark wachsend. Wenn wir das Angebot anschauen, das Angebotswachstum ist beschränkt. Diese landbasierten und diese Offshore-Anlagen werden viel bringen für die Zukunft, aber das braucht noch 2, 3 Jahre. Wie wenn man zum Beispiel auf den Automobilmarkt schaut, bis die Elektroautos aufgekommen sind. Wir sprechen schon 5 Jahre davon, jetzt ist es langsam soweit. Und deshalb mit dieser stark steigenden Nachfrage glauben wir einfach auch, dass die bestehenden Unternehmen profitieren werden, weil grundsätzlich die Preise, wir erwarten höhere Preise, bessere Margen. Und gleichzeitig mit der Technologie haben sich die Unternehmen sehr weiterentwickelt, dass sie nachhaltiger produzieren können. Aber auf der anderen Seite bringt ihnen die Nachhaltigkeit schlussendlich auch Kostenvorteile. Und deshalb mit diesen tiefen Bewertungen glauben wir, dass in den nächsten Jahren da sehr viel zu machen ist und wir deutlich 2-stellige Renditen erzielen können.
Und dass dann vielleicht auch Michael Schmidts Zitat vom Anfang wahr wird: Bislang in diesem Jahrhundert hatte ja doch Technologie die Nase vorn. Und dass es dann die nächsten 10, 20 Jahre tatsächlich die Aquakultur ist. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns dieses Thema so anschaulich präsentiert haben.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
So, dann sind wir wieder da. Ein sehr interessantes Video, ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Also ich habe mir auch diese Offshore-Anlage mal angeschaut. Die finden Sie übrigens auch in der Präsentation von Bonafide. Da ist so ein kleiner Film eingebaut. Das war mir noch gar nicht so bewusst, was da alles möglich ist. Sieht wirklich fast so aus wie eine kleine Bohrinsel. Was mir zu dem Thema noch einfällt, wie ist das eigentlich? Das habe ich mal gehört, dass das auch gefährlich werden kann, dann eigentlich für die anderen Meeresbewohner. Verfangen die sich dann in Netze oder gibt es da wieder Probleme mit Tierschützern? Wie sieht das aus?
Also genau diese Offshore-Anlagen haben eigentlich das Ziel, das zu verbessern. Dort haben wir eher an den Küstenregionen das Problem, weil dort gewisse Fischspezien durchwandern und sich dort eigentlich im gleichen Bereich aufhalten können. Wenn wir weiter rausgehen, die Meere sind enorm groß und dort gibt es genügend Raum eigentlich, dass sich diese Wildtiere und die Aquakulturen nicht in Quere kommen. Deshalb ist das sehr, sehr zukunftsversprechend. Dort ist eher die Schwierigkeit, die momentan noch besteht, die Umwelteinflüsse, die extrem hohen Wellen und dass man das so errichten kann, dass dort auch Leute arbeiten können und gleichzeitig auch die Tiere ein möglichst natürliches Umfeld haben, sag ich mal.
Ein spannendes Thema. Ja, damit nochmal möchte ich Herrn Berweger ganz herzlich nochmal begrüßen, der uns live aus Liechtenstein, aus Balzers zugeschaltet ist. Er ist Geschäftsführer und Head of Investor Relations und damit verantwortlich für das Marketing- und Sales-Team. Sie sind seit circa 2 Jahren bei Bonafide. Katharina hat Sie ja auch schon vorgestellt mit Ihrem Lebenslauf. Ja, ein spannendes Thema. Jetzt schauen wir mal, während auch die Fragen reinkommen. Was persönlich sind jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich die wichtigsten Treiber dafür, dass dieser Sektor weiter wachsen wird?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es klar, dass die Nachfrage weiter zunehmen wird. Wir sind mehr Leute auf dieser Welt. Wir haben eine größere Mittelschicht, habe ich im Video auch schon angesprochen. Und von dem her hat der Sektor schon sehr viel Potenzial. Ein wichtiger Treiber ist dort auch die Technologie. Sprich, wie kann man den Fisch füttern, möglichst effizient, auch dass man ihn nachhaltig füttern kann. Wie kann man den Fisch überwachen, wie kann man Krankheiten vermeiden. Und dort ist mit der künstlichen Intelligenz zum Beispiel sehr, sehr viel möglich, dass man eben den Fisch eigentlich von der Küste aus 24 Stunden überwachen kann. Und wenn es Probleme gibt, kann man das auch gleich lösen. Es hat weniger Fische, die sterben aus diesen Gründen und gleichzeitig kann man natürlich, können die Unternehmen dort auch Kosten sparen, wenn sie die Produktion effizienter gestalten können.
Jetzt ist es ja so, dass jetzt eigentlich Fisch ja schon relativ hochpreisig ist. wenn ich jetzt also mal einkaufen gehe, so am Markt, ist es ja kein Billigprodukt, auch ein hochwertiges Produkt. Aber wenn wir auch sagen, es müssen immer mehr Menschen ernährt werden, wie schätzen Sie dann die Preissituation ein?
Ja, ich glaube, man muss hier klar diversifizieren zwischen Europa und zum Beispiel den USA und anderen Regionen dieser Welt, wie zum Beispiel Asien. Wir kennen Fisch wirklich eher als Premium-Produkt, den man gerne auch in der Gastronomie isst, zu sich nimmt. Aber auf der anderen Seite gibt es tausende verschiedene Spezien und zum Beispiel gerade im Großteil in Asien ist das ein Grundnahrungsmittel, das auch sehr, sehr kostengünstig gefangen werden kann und auch die Leute sozusagen ernährt. Deshalb gibt es hier große Unterschiede je nach Regionen. Wenn wir jetzt mal das in Europa anschauen und in den USA, in den entwickelten Ländern, dort sind die Personen nicht so preissensitiv, sage ich mal. Dort sehen wir eher steigende Fischpreise in Zukunft. Das einfach, weil wir sehen hier den Chart eingeblendet, dass die Nachfrage steigt sehr stark an und gleichzeitig durch die Regulation, dass wir die Weltmeere schützen, dass es nur ein beschränkte Anzahl Lizenzen auch gibt an diesen Küstenregionen, wird in der kurzen Frist das Angebot nicht mehr mithalten können und dementsprechend werden die Margen besser für die bestehenden und nachher kommt das Ganze mit den Offshore-Anlagen, mit den landbasierten Anlagen, die es gibt, die dann eigentlich diese Lücke in Zukunft wieder füllen werden und auch dort eben bietet sich dann längerfristig gesehen großes Potenzial auch für Investoren.
Ja, klingt spannend. Sie sind ja auch im asiatischen Raum aktiv. Spontan fällt mir da auch wieder das Problem China ein und der Überfischung, wo man ja immer liest, dass die natürlich so weit unterwegs sind und die Meere leerfischen, dass dann auch kleine Länder, die vom Fischfang leben, also ich denke jetzt da an die Bevölkerung, die hier ein Boot hat und fischt, nichts mehr rausholen können. Wie kommen Sie mit dieser Nation dann klar, wenn Sie, machen die auch so Aquakulturen oder wie handeln Sie das?
Also China ist ein sehr schwieriges Thema auch für uns, weil dort die Regierung keine klare Regulation hat. Und auch politisch, dort sind es auch wieder politische Themen, dass chinesische Fischer in andere Gewässer gehen, wo reguliert sind und dort eigentlich die Fische wegfischen. Wir investieren selbst nicht in China genau aus diesen Problemen, weil wir sagen, dort muss sich noch viel ändern, bis das für uns auch interessant wird. Und eben diese kleinen Fischer, die wollen wir auch schützen, dass sie auch ihre Lebensgrundlage weiterhin verdienen können. Wir glauben einfach, das Wichtigste ist das Engagement auch von uns und von den Unternehmen selbst, weil auch die Unternehmen in dieser asiatischen Region, die reguliert sind, wollen etwas dagegen unternehmen, dass andere Fischer eigentlich ihre Fische wegfischen und einen Impact auf ihre Natur haben. Und deshalb glauben wir, dass dort einfach diese Unternehmen schlussendlich auch etwas erreichen können, weil sie sich einfach zusammentun und schauen, dass es die Regulation vielleicht irgendwann auch in China kommen wird. Aber China ist halt politisch sehr schwierig erreichbar, sage ich mal. Die machen manchmal ein bisschen, was sie wollen. Und von dem her sind wir einfach mit Investments dort vorsichtig und tauschen uns sehr gerne auch mit Management aus. Wir waren aber auch schon dort, um uns einfach diese Lage anzusehen, wie das dort ist. Aber dort fehlt einfach die Regulation momentan noch.
So, was die Teilnehmer hier auch gerne wissen möchten, die Katharina hat es ja vorhin auch schon mal im Interview angesprochen, es war die Performance in den letzten 2 Jahren, ich denke jetzt wohl Corona-bedingt, das hatten Sie ja schon erläutert, eher bescheiden, sagen wir es mal so. Wie sind Ihre Renditeerwartungen so über die nächsten 2 Jahre und wie ist es aktuell?
Ja, ich habe es im Video angesprochen, wir stehen wieder dort, wie vor der Pandemie sozusagen. Wir glauben, dass die Pandemie langsam vorbeigehen wird, durch auch diese ganzen Impfungen, der Schutz der Menschen und dass dann eigentlich die Nachfrage nochmals einen Boost erhält, weil jetzt geht fast der ganze Fisch immer noch in den Retail-Bereich. Nachher wird das Restaurant auch wieder dazukommen. Von dem her sehen die Unternehmen, haben da sehr großes Potenzial und wir sehen, dass wir jetzt wirklich in den nächsten Jahren auch wieder positive Renditen zwischen 10% und 20% über die nächsten 3 Jahre erreichen können, auch wenn sich diese tiefen Bewertungen etwas anpassen und diese Unternehmen eigentlich die immer als sozusagen Corona-Titel gekennzeichnet sind. Immer wenn wieder eine Welle gekommen ist, haben sie wieder verloren. Wenn das Ganze vorbei ist, glauben wir, dass unsere eigentlich erste Erholung richtig beginnt. Und gerade jetzt mit der Marktsituation, die wir im Januar gesehen haben, mit zahlreichen Unsicherheiten an den Märkten aufgrund der erwarteten Zinserhöhung, Inflation, politischen Schwierigkeiten, hat sich es wieder im Januar gezeigt, dass wir defensiv sind, dass wir ein Satellit sind. Auch wenn die Leute größere Angst haben, gegessen wird, trotzdem die Unternehmen können trotzdem Geld verdienen. Und das hat sich jetzt auch gezeigt, dass wir im Januar knapp über 2% Rendite erzielen konnten, während die globalen Märkte, wenn man auch in die USA schaut oder auch in Europa, zwischen 5% und 10% verloren haben. Und das ist ja auch unser Ziel, dass wir eben stetig positive Renditen haben, ein einfaches Thema sozusagen, dass die Leute, die Investoren auch verstehen können.
Sie sprechen von Value auch im Portfolio. Können Sie uns da ein Beispiel nennen?
Ja, klar, sehr gerne. Ja, einerseits sind es die Bewertungen, die hat man im Video schon gesehen. Wenn ich ein Beispiel nennen kann, dann vielleicht Nippon Susan Kaisha aus Japan. Das ist ein Unternehmen, das hat über 100 Jahre Tradition, ist sehr bestehend, ist weltweit eigentlich diversifiziert. Und die sind seit Jahren, generieren die positive Cashflows, zahlen sehr, sehr viele Schulden zurück, aber sind von der Bewertung her eigentlich, wenn man das jetzt mit den norwegischen Unternehmen vergleicht, halb so hoch bewertet. Und die könnten in kürzester Zeit ihre Schulden zurückzahlen und schlussendlich nachher alles den Investoren ausschütten, was sie an Gewinn erzielen. Und das ist für uns ein so klassischer Value-Titel. Das Gleiche gilt auch momentan in Chile, die letztes Jahr viele Abflüsse hatten aufgrund der politischen Lage. Aber die Wahlen sind durch. Es ist eine Demokratie, die funktioniert. Und diese Unternehmen haben eigentlich einfach wegen der Politik gelitten. Aber wenn wir dort zum Beispiel Multi-Export-Foods anschauen, die haben noch rund 200 Millionen US-Dollar Schulden, machen aber pro Jahr 100 bis 150 Millionen Cashflow. Das heißt, sie werden nicht mal in 2 Jahren schuldenfrei und dann die gleiche Situation. Entweder investiert man wieder das Unternehmen, dass man weiter wächst, oder sonst gibt es auf jeden Fall attraktive Dividenden für den Investor.
Wenn Sie jetzt Chile sagen, wie ist es dann da mit ESG, auch mit der Nachhaltigkeit, oder werden die dort auch reguliert und überwacht? Wie sieht es da aus? Also Europa, denke ich, ist ja da schon ein bisschen klarer, aber Chile zum Beispiel?
Chile ist auch sehr stark schon reguliert. Also es ist eigentlich immer ein bisschen so, die sind auch stark im Lachsbereich tätig. Norwegen ist da wie der Vorreiter und Chile schaut eigentlich immer auf Norwegen. Und wenn die jetzt das verbessern, dann verbessert es Chile nachher auch. Die Regulation geht in die gleiche Richtung eigentlich, sage ich mal. Die passen sich immer ein bisschen an. Und von dem her ist es für uns sehr interessant, das auch mit unserem aktiven Management zu spielen sozusagen. Vergangenes Jahr oder jetzt auch Anfang dieses Jahr ist Norwegen sehr gut gelaufen. Die hatten früher die Erholung und Chile ist jetzt sehr attraktiv bewertet, hat Rekordpreise erzielen, weil die vor allem in die USA exportieren und da die Nachfrage explodiert ist in den letzten Monaten. Und von dem her, sie sind reguliert, die Unternehmen machen große Fortschritte, haben wenig Schulden. Von dem her sehen wir auch in Chile wirklich für die nächsten 2 Jahre großes Potenzial.
Sie sprachen gerade über das aktive Management. Wie viele Umschichtungen gibt es denn so bei Ihnen in der Regel oder Allokationsveränderungen? Und wie können Sie sich dann direkt aktiv einbringen?
Also von den Umschichtungen her machen wir eher weniger. Wir sind ein langfristig orientierter Aktienfonds. Das heißt, wir haben grundsätzlich unsere Allokationen verändern weniger, wenn wir an ein Unternehmen glauben. Wir machen das klassische Rebalancing. Und sonst einfach eben mehr so diese Regionen oder die Spezien oder eben diese ganze Allokation entlang der Wertschöpfungskette passen wir einfach entsprechend den Trends an, was wir auch sehen. Wir tauschen uns sehr viel mit dem Management aus. Früher sind wir sehr gerne auch vorbeigegangen, uns ein Bild vor Ort gemacht. War in den letzten 2 Jahren sehr schwierig wegen der Pandemie, aber trotzdem kennt man die Leute. Wir haben ein großes Netzwerk und können uns dort per Videocall auch austauschen. Was auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, seit 2,5 Jahren haben wir einen Nachhaltigkeitsspezialisten bei uns, der sich den ganzen Tag nur um diese Themen kümmert, was der Sektor besser machen kann, was es für Chancen gibt im Nachhaltigkeitsbereich, was die Risiken sind, eben wie zum Beispiel jetzt auch, wo wir vorhin gehört haben, mit dem Asienbereich, mit China, mit der Regulation. Und dort ist es sehr wichtig, dass man einfach mit den Unternehmen spricht, weil sie haben ja auch Interesse, dass es den Meeren gut geht und dass sich die Meere weiter bewirtschaften lassen. Und da können wir, glaube ich, auch als kleiner Investor sozusagen oder als Boutique-Fonds etwas erreichen, wenn wir uns regelmäßig mit diesen Unternehmen treffen.
Sehr gut. Und wie analysieren Sie die Unternehmen letztendlich, die Sie dann ins Portfolio aufnehmen? Wie gehen Sie da vor?
Ja, wir haben einen Prozess, einen Investmentprozess eigentlich, wo das ganze Makrouniversum mal drin ist. Das sind etwa 200 Titel, die wir analysieren. Dann kommen gewisse Faktoren wie der Marktzugang, die Liquidität, die erforderlich ist für die einzelnen Fonds. Dann kommt zum ersten Mal unser Nachhaltigkeitsexperte ins Spiel, der gewisse Ausschlusskriterien definiert und eigentlich die Unternehmen dorthin anschaut, ob sie überhaupt aus Nachhaltigkeitssicht für uns in Frage kommen oder was sich ändern müsste. Da kann man wieder den Dialog suchen. Und schlussendlich haben wir dann die verschiedenen Bereiche, die halt die ganzen Daten der Unternehmen und die Quartalsberichte, die wir analysieren, plus eben der Nachhaltigkeitsverantwortliche, wo sozusagen die rote oder die weiße Flagge heben kann, wenn er sagt, das Unternehmen ist gut oder eher nicht gut aus Nachhaltigkeitssicht. Gleichzeitig bringt er aber auch von dieser Seite her Ideen ein und sagt, hey, schaut hier ein Unternehmen, das die Abfallprodukte verwertet, schaut doch mal die Zahlen an, ist das nicht attraktiv für uns? Und so entsteht dann unsere Watchlist, wo wir die Titel dann aussuchen und ein Portfolio von ungefähr jeweils 40 Titeln bilden daraus.
Letzte Frage. Gibt es da schon irgendwie eine Auszeichnung dann auch für Ihren Fonds? Sind Sie da nachhaltigkeitsmäßig irgendwo mit einem Preis bedacht worden oder einer Auszeichnung?
Ja, wir haben seit 2 Jahren mittlerweile jetzt das FNG-Siegel. Das sollte relativ gut bekannt sein in Deutschland. Die schauen eigentlich die ganzen Prozesse auch an und wie man sich selbst einbringt, wie man etwas verbessern will. Mittlerweile in diesem Jahr haben wir den 2. Stern erhalten von 3 möglichen Sternen und wir glauben, dass wir uns auch weiterentwickeln können in diesem Bereich, aber auch die Unternehmen und dass wir bald dort schon auch den 3. Stern erhalten werden. Ja, da sind wir sehr zufrieden eigentlich mit der Entwicklung, wie sie läuft.
Ja, spannendes Thema. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden, aber auch ein Tipp für unsere Zuhörer. Der Marco Berweger und der Christoph Baldegger werden Gast bei unserer nächsten Investmentkonferenz im April sein in Berchtesgaden. Und da sind Sie dann hautnah vor Ort und können noch Ihre zahlreichen Fragen beantworten. Ja, letzte Frage, bevor es jetzt ist gegen Mittag. Welchen Fisch essen Sie am liebsten?
Ich bin entweder beim Lachs, der halt sehr bekannt ist, oder sonst, ich wohne an einem Schweizer See und sonst die lokalen Fische, also das sind Bachforellen, die ich auch sehr lecker finde und regional ernähren finde ich sowieso etwas Gutes und von dem her sind das so meine 2 Favoriten.
Sehr schön. Und Sie fischen auch selber?
Ja, wir machen immer einmal im Jahr zumindest einen Teamausflug, wo wir alle zusammen 2 Tage lang in den Schweizer Bergseen und Bächen fischen gehen. Das ist wirklich etwas Tolles, auch so für mal eine Abwechslung zum Finanzmarkt, auch mal einfach wieder rausgehen, die Natur genießen und das, wo es uns den ganzen Tag beschäftigt, den Fisch auch mal selbst wieder zu fangen.
Sehr schön, das war ein prima Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Berweger. Auch vielen Dank, Max von der Technik. Vielen Dank an Sie alle draußen, die uns hier zugehört und zugesehen haben. Wie gesagt, Sie finden alles zu Bonafide, zu dem Fonds, das Video, Podcast, alles, was wir bisher veröffentlicht haben, im Partnercenter von Bonafide auf fundresearch.de. Wie gesagt, auch nochmal der Hinweis, nächste Investmentkonferenz. Bonafide wird vor Ort sein. Ja, dann ist für diese Woche mit dem Webinar erstmal Schluss. Wir gönnen Ihnen eine Wochenendpause und machen nächsten Dienstag weiter. Da geht es dann wieder um 11 Uhr los und zwar mit der UBS Real Estate. Hier ist Alexander Isak, der Portfolio-Manager von der UBS RE, zu Gast im Interview mit Rüdiger Selzle, der dann auch hier mit mir im Studio sein wird. Das Thema: Immobilienanlagen im Zeichen sich verändernder Arbeits- und Lebenswelten. Also wieder eine ganz andere, ein ganz anderes Thema, aber nicht weniger spannend in unseren Zeiten. Ja, wenn Sie da noch nicht angemeldet sind, können Sie das auch gerne noch nachholen. Das lohnt sich bestimmt auch. Dann bedanke ich mich. Wir bedanken uns, der Herr Berwiger und ich, für Ihre Aufmerksamkeit, die interessanten Fragen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielleicht schon mal ein schönes Wochenende für den einen oder anderen, der morgen frei hat. Sende Ihnen ja leicht sonnige Grüße aus München. Schauen wir mal, wie das Wochenende wird. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuschauen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.